Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Pastor hier immer noch. Wir sprechen hier über verschiedene Themen, ist euch klar, oder? Und diese Themen leben, weil sie aus der Bibel kommen. Wir glauben, dass Gottes Wort lebendig ist. Warum? Weil nach Johannes 1, Gott selbst ist das Wort. Das heißt also, wenn wir über sein Wort reden, dann ist es lebendig. Es ist nicht wie ein Buch, was ausgelesen ist. Wer hat von euch schon Bücher ausgelesen oder Filme ausgeschaut, wo er sagt, das kann ich nicht nochmal sehen? Ja, gibt es da so Filme, die man sagt, die kann ich nicht mehr angucken? Ja. Wolfram, was zum Beispiel? Das ist auch gut so. Also ist nicht schlecht, ja. Wer kann ganz viele Filme anschauen, weil er alles vergisst? Ja? Wer lernt jeden Tag neue Menschen kennen, auch wenn es die alten sind? Bisschen Spaß gemacht, damit ihr leicht reinkommt. Das, was Gott tun möchte, ist, es ist leicht, es ist Freude und dann ist es gewaltig, mit gewaltigen Konsequenzen. Und diese Spannung müssen wir auf die Reihe kriegen. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes, mit seinen Themen, weil sie sind einmal leicht. Es ist etwas Freudiges, etwas Schönes, eine gute Botschaft. Das Evangelium heißt eine frohe, gute Botschaft. Es ist leicht, aber dann hat es eine gewaltige Konsequenz, wenn wir verstehen, was das zu bedeuten hat. Wir haben zwei Schwerpunkte hier. Wir wollen Vision haben und Ziele stecken. Wir wollen Strukturen legen und Häuser bauen, Häuser kaufen, Autos und Stifte. Und wir wollen auf der anderen Seite auch ganz nah und ganz intim mit Menschen sein, ganz privat sein, uns entwickeln. Wir wollen ganz eng miteinander gehen, uns die Hände reichen. Das ist das Hirtliche. Und diese beiden Dinge bringen uns voran und in die Tiefe. Und wir betonen momentan dieses Hirtliche. Deswegen unsere Themenreihe Hirtengefäß. Heute mein Thema, das Reich des Hirten. Ich möchte hier zwei Bibelstellen ans Fundament legen. 1. Petrus 5, Vers 4 und Römer 14, Vers 17. Im 1. Petrus heißt es, dass Jesus der Oberhirte ist. Er ist also der Oberhirte, der Hirte, der Masterhirte, der erste Hirte und letzte Hirte, der weiß, wie das läuft. Und das heißt also, Jesus führt den Menschen, führt die Menschheit, führt das Leben. Er bringt die richtigen Felder, die Lebensfelder. Er ist dafür verantwortlich, dass Menschen einen Weg finden können, sich orientieren können und dass eine Wiese da ist oder Wiesen, an denen man sich ernähren kann. Das ist so der Hirte und der Oberhirte hat auch ein Reich. Das ist im Römer 14, Vers 17 und in dieses Reich lädt er uns ein und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was das bedeutet. Und es ist so wichtig, dass wir uns anschauen, es ist eine Einladung, die ganz leicht beginnt. Jesus, der Hirte, der Oberhirte, lädt dich ein, ihm zu folgen, lädt dich ein, auf Dinge zuzugreifen, die er vorbereitet hat. Aber er hat auch ein Reich, in dem er König ist und in dem seine Gesetzmäßigkeiten laufen, dort, wie er es bestimmt hat. Und die große Gefahr ist, dass der Mensch und auch der moderne Christ sagt, ich folge gerne dieser Hand, ich lasse mich gerne irgendwie erlösen von irgendwas, ich lasse mich gerne erretten von was auch immer, ich lasse mich gerne einladen in eine schöne Gemeinschaft. Aber dann ist die große Frage, komme ich in sein Reich hinein? Und wir klären das gleich noch, was das bedeutet. Oder übernehme ich mein Reich mit hinein? Lasse ich mir die Hand Jesu reichen und lebe dann aber in meiner Welt weiter? Oder habe ich verstanden, dass es leicht beginnt? Es ist eine Einladung der Hand des Oberhirten und dann führt er dich in sein Reich, in seine Welt, wie er die Dinge und das Leben versteht. Vielleicht könnt ihr die Tür zumachen, die Kinder sind so leise. Noch. Bitte? Lebendig, richtig gut. Und die Gefahr ist, dass der Christ denkt, ich komme hinein in Gemeinde oder in Kirche oder in Gottes Welt und dann lebe ich einfach meine Welt weiter. Und das ist problematisch, weil es funktioniert nicht. Ich bringe dort meine Götter mit, meine Vorstellungen mit. Und das ist das, wo diese Botschaft so radikal ist. Es beginnt einfach mit einer Einladung, aber dann wird es radikal, weil es heißt, jetzt möchte ich dich, Mensch, in meine Welt führen, wie ich die Dinge verstehe, wie ich die Dinge handhabe und nur so wird es funktionieren. Und es ist kompromisslos. Wir streiten uns manchmal hier über Radikalität, was ist radikal, was nicht. Und ich denke, es ist eine Mischung. Es beginnt freiwillig und leicht und dann ist es radikal. aber dann ist Prozess erlaubt, es sind Fehler erlaubt. Man darf sich bewegen, aber man darf nicht stagnieren. Darf ich das so sagen? Man darf nicht stagnieren, wir bleiben nicht stehen, sondern wir lernen, was es bedeutet, in Gottes Reich zu leben, weil er ist der Oberhirte, er weiß schon, was er tut und er möchte uns Menschen hineinführen in das, was er als Leben versteht. Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen, nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer hat das schon mal gehört, diesen Vers? Wer hat ihn schon mal verstanden? Wer lebt ihn? Ja, werden immer weniger Hände. Ja. Seid nicht so bescheiden. Wenn jemand hier ist und sagt, ich lebe das voll, dann ruf es heraus, weil es ist keine Frage von Anstand, sondern es ist eine Frage von Konsequenz. Es ist keine Frage von Frömmigkeit oder von Netzern, sondern es ist eine Frage von Konsequenz, von Nachfolge. Es geht nicht darum, dass wir nette Christen sind. Das gibt's auch sonst wo anders. Es geht darum, dass wir verstanden haben, Christus hat ein Reich, eine Welt, in der Dinge laufen, wie sie himmlisch sind. Und dort teilzuwerden, das zu übernehmen, die Dinge anzunehmen, darum geht es. Was ist Gerechtigkeit, Friede und Freude? Nicht zu verwechseln mit Friede, Freude, ihr wisst, ja, ist nicht lustig. Weil das ist komplett das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Gerechtigkeit, ganz schweres Wort. Und es ist erstmal festzustellen, es geht hier nicht um ein irdisches Reich. Es ist okay zu essen und zu trinken. Wer von euch isst gerne und trinkt gerne? Bei wem sieht man's? Ihr seid ehrlich, richtig gut. Ich muss auch 5 Kilo abnehmen, definitiv. Schon seit 5 Jahren. Nicht konsequent. Es ist kein irdisches Reich, das bedeutet, es ist nicht schlecht zu essen und zu trinken, solange wir hier sind. Aber Gott macht ganz klar, seine Welt ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Grundvoraussetzung. Es geht um ganz andere Dinge, nicht um Essen, Trinken, aufs Klo gehen, schlafen, traurig sein. Es geht um eine ganz andere Dimension. Gottes Welt ist etwas ganz anderes. Es ist eine geistliche Welt, die aber auch auf dieser Erde sichtbar wird. Und es geht darum, dort hineinzukommen. Was ist Gerechtigkeit? Und es heißt Weisung, es heißt der richtige Weg. Es heißt der Weg, den Jesus vorgegangen ist. Wenn du Gerechtigkeit in deinem Leben möchtest, wenn du in dieses Reich hineinkommen möchtest, dann folgst du einem Weg, den schon ein anderer vorgegangen ist. In Gerechtigkeit hineinzukommen heißt, dass du den Weg, den Jesus schon gegangen ist, nachgehst. Auf deine Art, in deiner Persönlichkeit, aber auf seinem Weg. Das heißt also nur auf diesem Weg mit und durch Jesus und ihm hinterher kommst du an dieses Wort Gerechtigkeit hinterher. Und es bedeutet, dass du in einem Lebensraum bist und dich bewegst, der die gegenwärtige und unantastbare göttliche Grundordnung des Daseins bestimmt. Gerechtigkeit bedeutet, in der Ordnung Gottes zu leben, in dem Lebensraum, den er auch lebt. Und das ist so gewaltig. Gott lädt uns ein, dass wir diese Welt nicht mehr als die einzige sehen, sondern in seine Welt einsteigen. Eine Welt, in der auch er lebt. Eine Welt, in der er sich bewegt. Eine Welt, in der alles okay ist. In der seine Gesetzmäßigkeiten herrschen. Und es beginnt schon auf dieser Erde. Es beginnt schon parallel. Wir schauen uns nachher noch an, wie wir dazu kommen. Gerechtigkeit heißt das Verhältnis im Miteinander unter göttlichen Vereinbarungen zu leben. Es bedeutet, im Bund zwischen Gott und dem Menschen zu leben, den er beschlossen hat. Der neue Bund, wie es heißt. Gerechtigkeit bedeutet, in dem Verhältnis zu Gott, zu sich und auch zu anderen Menschen zu leben, wie es seinem Bund und seinem Verständnis entspricht. Was ist Friede? Die Abwesenheit von Streit, das Ergebnis der angewandten Versöhnung. Friede ist praktisch gelebte Liebe. Es ist die Auswirkung, aber auch das Fundament, ein Grundfriede. Viele Menschen von euch oder von anderen, die ihr kennt, haben diesen Grundfrieden nicht, von dem eigentlich alles so abhängt. Und das Reich Gottes besteht aus diesem Frieden? Was ist Freude? Es ist der Grund, der Gegenstand, aber auch die Äußerung von Wahrheiten. Es ist überströmend. Es ist nicht nur ein bisschen lachen, ein bisschen freuen, ein bisschen nett sein, ein bisschen christlich sein, sondern wovon hier die Rede ist, das Reich Gottes ist gefüllt mit einer Freude, die den Grund liefert, den Gegenstand der Freude und auch die Äußerung. Wir teilen oft Menschen in Körper, Seele und Geist, aber eigentlich ist es zusammen und eigentlich kommt es raus. Wenn Kinder an Weihnachten was kriegen, wie freuen sie sich? Von Herzen, von Seele, von Geist und mit dem Körper, richtig? Es ist eine durchdringende Freude von der Grundlegung an, der Gegenstand der Freude bis hin zur Äußerung. Also eine Freude, die von ganz tief innen beginnt, sich durch alles hindurch webt und strömt und schließlich aus dem Körper herauskommt. Und daraus besteht unter anderem das Reich Gottes. Und wenn ihr jetzt ein bisschen aufgepasst habt, dann ist es eigentlich das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Erstens Sinn und Sinn im Leben und Zusammenleben, Grundfrieden und Annahme und tiefe Freude und Glück. Das sind die Grundbedürfnisse jedes Menschen, dass er einen Sinn hat und für einen Sinn lebt mit sich und auch mit seiner Umwelt. Zweitens, dass er einen Grundfrieden in sich trägt, eine Grundannahme, ich bin gewollt, es ist gut, dass ich hier bin, grundsätzlich. Und das Dritte ist, eine tiefe Freude und Lebensglück. Wenn das der Mensch hat, dann ist er vollkommen, dann ist er erfüllt, dann ist da alles in Ordnung. Und es bedeutet, wenn wir das richtig deuten, das Reich Gottes, der Inhalt des Reiches Gottes, ist die komplette Erfüllung des Grundbedürfnisses des Menschen. Amen. Und deswegen leitet uns der Oberhirte in sein Reich, weil sein Reich ist die Antwort auf die Fragen der Menschheit. Diese Fragen ziehen sich durch. Was ist der Sinn? Wofür bin ich hier? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Diese Fragen sind immer noch populär. Und noch so viel, nach so vielen Hunderten und Tausend Jahren, fragt sich der Mensch. Und Gott gibt die Antwort. Er sagt, in meinem Reich herrschen Bestimmungen, herrschen Voraussetzungen. Und es ist eure Antwort auf euer tiefes Grundbedürfnis zu leben. Ist das nicht wunderschön? Will irgendjemand nicht in dieses Reich? Aber es wird noch spannender, weil das ist nur das eine. Hans-Jürgen, ahnst du schon? Es ist nicht nur Gottes Reich, sondern es ist auch und soll unser Reich werden. Psalm 145, 13. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Es ist ein Reich, indem Gott Menschen befähigt, selbst nicht nur Teil zu sein, sondern mit zu regieren. Und das ist wichtig zu wissen über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was uns übergestülpt wird und sagt, ihr müsst jetzt halt so leben, sondern das Reich Gottes ist etwas, wo Gott sagt, ich werde euch teilhaben lassen an diesem Reich und ich werde euch befähigen, selbst in und mit diesem Reich zu regieren. Und es ist so entscheidend, was wir verstehen von Regieren und Herrschen im Leben. Es ist so entscheidend, was wir auch von Königschaft und Herrschaft verstehen, weil wir werden in dieses Reich nur folgen, wenn wir einen guten König vor Augen haben. Wir werden diesem Reich nur folgen, wenn wir ein positives Verständnis haben von Herrschen oder Regieren oder Leben oder auch dem König, dem Hirten. Und deswegen ist es so wichtig, es beginnt damit, dass wir den Oberhirten kennenlernen. Und wenn wir den Oberhirten kennenlernen und ihm vertrauen lernen, dann werden wir auch in sein Reich folgen. Und wenn du bis hier mitgekommen bist und sagst, ich bin ja mal gespannt, was in diesem Reich noch kommt, dann wirst du nur mitgehen, wenn du diesen guten König kennst. Denn wir werden nachher im Finale ganz bitter enden für manche von uns oder für manche Bereiche von uns, wenn wir feststellen, wir haben in dieses Reich unser Reich mitgebracht. Wir haben in dieses Reich eigene Götter mitgenommen. Wir haben in dieses Reich eigene Vorstellungen zu Gott gemacht. Und dann wird es schwierig. Also seid gespannt, das Finale wird nochmal hart. Aber bis hierhin, wir verstehen, es ist Das Grundbedürfnis des Menschen ist beantwortet im Reich Gottes. Halten wir das fest? Und das bedeutet, dass der König dieses Reiches grundgut ist. Wir können ihm 100% vertrauen, aber man muss dahin kommen, sich von diesem Hirten führen zu lassen. Es ist ein Reich, das geht durch alle Zeitabschnitte der Menschheit hindurch, durch alle Generationen. Das bedeutet, dieses Reich geht durch jede menschliche Generation hindurch, bietet an, jedem Menschen Teil zu sein davon. Das ist, was hier im Psalm steht, 145. Es bietet uns an, jeder Generation auf dieser Welt, bis es keine mehr gibt, Teil zu werden an diesem Reich. Es gibt nämlich ein zu spät. Es gibt ein zu spät und das ist das, was wir begreifen müssen. Nur solange wir leben, nur solange Generationen existieren, ist es möglich, in dieses Reich parallel einzusteigen, was schließlich bis in Ewigkeit dauert. Darf ich dich mal von religiöser, kirchlicher Prägung schütteln? Es gibt ein zu spät. Und du bist mit der Babytaufe nicht stellvertretend gerettet. Du musst dich alleine entscheiden. Du musst dem alleine folgen und du musst dich diesem Reich sogar unterstellen, weil nur so funktioniert es. Aber es klingt oder soll nicht hart klingen oder unbarmherzig, sondern wir reden von einem guten Reich, was die Grundbedürfnisse der Menschen 100% abdeckt. Wir reden von einem guten König. Aber den muss man kennenlernen. Und wenn du sagst, ich kenne diesen Gott nicht als guten König, sondern als bösen, bärtigen Mann mit irgendwas, Latschen oder Gewand, distanziert, dann lerne erstmal diesen Oberhirten kennen und dann folge in sein Reich. Amen. Wenn du sagst, ich kann hier nicht mit, ich möchte Kompromisse machen, ich bringe eigene Götter mit, weil ich traue dem nicht so, dann gehen wir zurück an Anfang und sagen, lerne den Oberhirten kennen, wie er wirklich ist und dann folge in sein Reich. Und wenn du merkst, es ist jetzt schon irgendwie schräg, dann sprung nochmal zurück in diese Beziehung, in dieses Kennenlernen, in diese Wahrheiten. Wer ist er wirklich? Ihr Lieben, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen hier in unserem Land nicht in dieses Reich folgen wollen, weil sie ein komisches Bild von diesem König haben. Und dieses komische Bild wurde auch unter anderem durch uns geprägt. Schlechtes Bodenpersonal, aber egal. Schließlich kommt es auf den König an, richtig? Wenn du in deinem Leben einen Sinn verfolgen möchtest, der riesengroß ist, dann lebe ein Leben, wovon Menschen den richtigen König kennenlernen. Amen. Du darfst Fehler machen, du darfst Prozesse haben, du darfst auch mal in Graubereichen kurzzeitig leben, aber führe ein Leben, wo Menschen den wahren König kennenlernen. Amen. Was bist du dann auch ein Hirte? Wenn Jesus der Oberhirte ist, heißt es gibt auch noch Unterhirten. Amen. Was glaubt ihr, wer die sind? Hans-Jürgen. Und andere. Die Hand des Hirten führt also auch uns in Leitung, in Hirtliches, in Regieren gemäß seines Reiches, seiner Art. Und darum geht es. Gott lädt uns ein in sein Reich und es beginnt schon auf dieser Erde. Und er führt uns hinein, indem er all unsere Grundbedürfnisse stillt, weil das ist der Inhalt des Reiches. Und dann sagt er, jetzt bist du nicht nur Teil meines Reiches, sondern jetzt werde du selbst König in diesem Reich und leite andere dort hinein. Amen. Wer bis zu diesem Punkt nicht gekommen ist, spul zurück, wo ist der Haken? Habe ich diesen König nicht richtig kennengelernt? Habe ich zu viel Eigenes hineingebracht? Was auch immer da ist und blockiert, schließlich soll das der Weg sein. Gott hat Menschen geschaffen, nicht, dass sie Marionetten sind, irgendwelche Dinge tun, sterben und dann war es das, sondern Gott hat Menschen gemacht, weil er sie Teilhaber seines Reiches nennt, Ebenbilder und sagt, wir gemeinsam herrschen in dieser Welt. Darum geht es. Wie komme ich in dieses Reich? Ich weiß ja nicht, wer hier sitzt alles, wobei doch, ist noch überschaubar, aber ich weiß nicht, wo ihr steht. Matthäus 4, Vers 17, von da an begann diese Tür, gell? Die macht, was sie will, jetzt geht sie zu. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel oder auch das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist ein Hinweis für die, die an dem Punkt stehen, wie komme ich denn an dieses Reich? Es hat zu tun mit Umkehr. Es hat zu tun mit Buße. Und das sind Worte, die man heute nicht mehr so gern hört. Richtig? Echt? Wer hat von euch schon mal zu jemandem gesagt, kehr um, tu Buße? Das ist schon lange her, dass das mal gesagt wurde, oder? Von der Kanzel. Kehrt um! Ja. Tu Buße, ihr Sünder. Und es ist wahr und es ist richtig und wir müssen es erklären, aber wir müssen es vielleicht wieder neue Worte und Sätze bringen, damit der Mensch von heute versteht, worum geht es hier. Es geht um Umdenken. Eine andere Art zu denken. Und darum geht es im Reich Gottes. Er sagt, es ist eben nicht nur Essen und Trinken, sondern es geht um eine ganz andere Dimension von Leben, von einer ewigen, einer göttlichen Dimension. Hier spielen andere Dinge die Regel. Und darum geht es, dass wir umdenken lernen. Wenn du also Buße tust, heißt es umdenken. Eine andere Art von Denken, eine andere Art von Welt zu erblicken, die Augen geöffnet zu kriegen. Es heißt auch zurück zur Gnade, zurück zum Ursprung. Wir sagen immer, Fortschritt ist es, nach vorne zu gehen, aber der eigentliche Fortschritt ist zurück zum Original. Wenn wir darüber nachdenken, was ist der Fortschritt in der Kirche, in der Zeit, in der Moderne, dann sage ich, zurück zum Original. Das ist der Grund, warum sich auch alles wiederholt. Wir können es an der Mode sehen, wobei ich momentan sagen würde, ich weiß nicht, was das ist. Bei den jungen Menschen, ich bin mal ganz ehrlich, was ist das? Ja, gab's das schon mal? Es ist ein Mischmaß aus allen Zeiten, aus allen Generationen. Aber was ich sagen möchte ist, der wahre Fortschritt ist, und es wird erkennbar, es wiederholen sich die Themen, die Dinge, die Mode, die Äußerlichkeiten. Warum? Weil es nichts Neues mehr gibt. Gott hat von Anfang an die ganze Wahrheit, das ganze Reich, das ganze Leben zur Verfügung gestellt und erwartet auf Menschen, die das verstehen und endlich umdenken und sagen, es ist schon da. Das Reich Gottes ist schon da. Es ist jederzeit erreichbar. Und das heißt es hier in Matthäus 4, Vers 17, es ist nahe gekommen. Und das bedeutet, es ist durch Jesus angebrochen. In dem Moment, wo Jesus auf diese Erde kam, ist dieses Reich verfügbar geworden für jeden Menschen, der das möchte. Amen. Aber du musst umdenken, neu denken, deine alten Gedanken sein lassen und sagen, ich lasse mich auf etwas ganz Neues ein. Amen. Tust du das? Tun wir das? Verstehen wir das? Oder vermischen wir die Reiche? Werden wir Christen und bringen unser Reich mit hinein? Das ist ein ganz großer Mischmasch, der zu nichts führt. Und Gott schreit, ich glaube, in diesen Tagen ganz besonders und ruft seine Welt und seine Kirche auf und sagt, ihr Lieben, es kann nur funktionieren mit meinem Reich. Nicht mit einem Mischmasch. Aber mein Reich ist so gut. Es stillt eure Grundbedürfnisse. Was willst du mehr? Voll gut. Kommt jetzt. Markus 10, 15. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und das ist das, was Judith sagt. Wenn du es nicht annimmst wie ein Kind, und was bedeutet das? Das bedeutet Haltung, Vertrauen und Handeln. Das heißt also, eine Haltung wie ein Kind zu haben. Ich lasse mich darauf 100% ein. Ich vertraue dem, auch wenn ich noch nicht alles weiß und verstanden habe. Hört ihr das, ihr kognitiven Menschen, ihr schlauen Menschen? Hört ihr das? Auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe oder kritisch bin oder theologisch versiert und sage, das kann man so und so sehen. Es geht nicht anders in dieses Reich hinein, als wie ein Kind, das sagt, ich lasse mich einfach fallen hinein. Auch wenn ich ein erwachsener, schlauer Mensch bin. Vertrauen. Und ich weiß, dass nicht jeder Mensch gelernt hat zu vertrauen. Deswegen möchte ich hier sagen, es geht nur um Vertrauen, aber für manche ist es geht um Vertrauen, das habe ich nie gelernt. Also sag nicht, es ist einfach. Ich sag nicht, es ist einfach, aber es ist wie ein Kind zu sagen, ich lasse mich jetzt drauf ein. Ich werde es einfach tun. Ich springe. Ich lasse mich fallen, rückwärts, vorwärts, seitwärts. Und nur so kommen wir hinein. Ich bin mit dir, wenn du sagst, ich habe das nicht gelernt. Es fällt mir schwer zu vertrauen. Aber an der Stelle sage ich ja immer, wir vertrauen mehr, als ihr denkt. Wir steigen jeden Morgen in irgendeinen Bus, ohne zu wissen, wo der hinfährt. Ja, weiß man bei der Bahn manchmal echt nicht. Ja. Ohne zu wissen, ob der auch kommt. Wir vertrauen immer wieder aufs Neue. Oder hat jemand aufgegeben, an die Bahn zu glauben? Ich weiß es nicht. Was fährst du jetzt? E-Bike. Wir gehen ins Restaurant, wir gehen in den Imbiss. Wir sehen dort Leute, wie sie im Hinterhof Zigaretten rauchen und dreckig aussehen. Und das ist der Koch. Und wir vertrauen. Wir nehmen die Speise an, als wäre nichts drin. Amen. Ich möchte keine Misstrauen schüren, aber ich möchte nur sagen, wir vertrauen sehr wohl sehr viel. Wir gehen ins Internet und denken, es ist unser Freund, richtig? Wir gehen ins Internet und vertrauen, dass da ganz viel Gutes ist, richtig? Ja. Wir haben kein Problem mit Vertrauen. Wir denken es vielleicht. Und Gott lädt dich ein, dieses Vertrauen, was du eigentlich täglich ins Internet, in die Bahn, ins Restaurant, in den Bus setzt, das will ich haben. Gib mir dieses Vertrauen, dass du auch sonst preisgibst. Wollen nicht politisch werden, das klärt ihr unter euch. Versteht ihr, was ich meine? Wir werden nicht kindisch, aber wir müssen werden wie Kinder, indem wir sagen, wir entwickeln eine Haltung, ein Vertrauen und wir handeln. Und das ist der größte Punkt hier. Ein Mensch, der nicht handelt, wird nicht in die Glaubensthemen hineinkommen. Wir werden nicht gerecht durch Handlungen. Aber ein Glaube, der ohne Handlungen ist, ist kein Glaube. Und auch das ist so wichtig. Wenn wir in dieses Reich kommen wollen mit all seiner Autorität, dann müssen wir handeln von dem her, was wir glauben. Deswegen ist auch das Abendmahl so bedeutsam. Wer glaubt an die Kraft von Blut und Leib, der bringt mit einer Handlung diesen Glauben in Existenz. Und ist existent im Reich Gottes, obwohl er auf dieser Erde ist. Amen. Man nennt das auch Sakrament. Und das bedeutet nichts Schlimmes, sondern Sakrament heißt ein Glaubensgrundsatz, der mit einer Handlung verbunden ist. Deswegen streitet euch nicht mehr mit der Kirche. Nicht über jedes Sakrament, aber Sakrament heißt ein Glaubensakt, ein Glaubenswort, ein Glaubensgrundsatz verbunden mit einer Handlung. Bewirkt die Vollendung des Glaubens. Wir kommen zum Schluss. Wie handle ich in diesem Reich? Matthäus 6, 33, ganz bekannt, aber auch herausfordernd, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und was wird uns zufallen? Hier ist die Rede von all den alltäglichen Dingen, von all dem, was wir brauchen, um zu leben und um die Sorge des Lebens. Darum geht es hier gerade. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach diesem meinem Reich und dann wird euch das alles andere hinzugefügt werden. Es wird sich vermehren, heißt es. Und das bedeutet, trachten heißt suchen, um zu finden, in seinen Besitz bringen wollen, etwas begehren, forschen. Was unser Job ist, ist also zuallererst begehren wir, forschen wir, suchen wir, wollen haben sein Reich, sein Verständnis, seine Inhalte. Und dann wird alles andere hinzugefügt werden, was wir zum täglichen Leben brauchen. Wir sehen also, das Reich Gottes beginnt freiwillig und freundlich, aber es ist konsequent. Jetzt wird es radikal. Es bedeutet, es gibt Prioritäten, ihr Lieben. Und jetzt kommen wir langsam so in diese Stimmung, in der wir gleich alle hoffentlich in Tränen ausbrechen und sagen, ich muss umkehren. Umdenken. Es gibt Prioritäten im Reich Gottes. Es geht nicht, dass wir sagen, wir gehen in dieses Reich hinein und setzen wieder selber Prioritäten. Warum nicht? Weil es nicht funktioniert. Weil es keinen Sinn macht. Weil Gott sagt, ich habe all eure Grundbedürfnisse in diesem Reich. Du musst nichts hinzufügen. Ich füge bei dir hinzu. Amen. Trachten bedeutet also forschen, begehren, hungrig sein. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade auch bei unserer Jugend sehen. Da ist ein Hunger entstanden. Woraufhin, was passiert? Es wird sichtbar, Dinge des Reiches Gottes. Und wisst ihr, was die geheime Botschaft der Jugend an euch ist? Bitte macht mit. Wisst ihr, warum die hier auch rausgehen frühzeitig? Ich weiß es nicht, ich vermute es. Sie wünschen sich vielleicht mehr Hunger von uns. Ich möchte euch hier ein hartes Wort sagen. Wenn wir nicht hier uns öffnen, vielleicht gehen sie eigene Wege, vielleicht gehen sie woanders hin. Ich will keine Sachen hier sagen, die nicht stimmen, aber ich möchte uns anspornen und sagen, hey, wenn die den Hunger, den sie gerade haben und das Reich Gottes, was sie erleben, bei uns nicht finden, was glaubt ihr wohl, wie wohl sie sich fühlen bei uns? Was glaubt ihr wohl, wie die Alternativen aufgehen plötzlich? Ich sage das ein bisschen auch in Jahren gedacht, ja. Ich sage es auch mit einer harten Note, aber mit dem Verständnis eines guten Königs, ihr Lieben, wir Erwachsenen müssen werden wie Kinder in diesem Punkt. Fallen lassen, loslassen, Kontrolle weg. Mal was tun, was du dich sonst nicht traust. Nur so kommen wir hinein in dieses Reich. Amen. Ich bringe es zum Ende. Ich habe es erst einmal gesagt. 1. Korinther 5, nee, 8. Dieses Reich hat nur einen Gott. Dieses Reich hat nur einen Gott. Ich lese mal kurz hier. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt. Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, sagen hier die gläubigen Menschen, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Vers 7, doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Habt ihr den Text im Kopf? Nicht alle haben die volle Konsequenz aus dieser Wahrheit gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Und ich mache jetzt ein paar Beispiele, damit es greifbar wird. Alle möglichen religiösen Vorstellungen, selbst Familie, Kinder, einzelne Lehrsätze, Lehrer, berühmte Persönlichkeiten, irgendwelche Leute im Internet, die viel Aufruhr machen, Gefühle oder Unverbindlichkeit können alles Götzen sein, die mit in diesem Reich sind. Bequemlichkeit, Ablenkung, der ganz normale Alltag, eine menschliche Zufriedenheit. Ja, ist okay, so halb mittelmäßig, ist okay. Oder auch der ein oder andere Buddha, der noch irgendwo rumsteht, irgendwelche Statuen, irgendwelche Parallelreligionen oder irgendwelche esoterischen Ansätze. Ihr Lieben, wir wissen das. Der ein oder anderen hier ist das, da steht daheim noch was rum. Da ist noch, da sind Bücher, da sind Zugänge, da sind noch parallele Götter. Und Götzen bedeutet eigentlich nur, was ist dir das Wichtigste? Götze ist das, was dir am wichtigsten ist, von dem du her bestimmt wirst. Dein Götze ist das, was dich bestimmt, was dich beeinflusst. Und Gott sagt, mein Reich hat nur einen Gott. Ihr müsst und könnt nicht noch andere Götter mitbringen. Und das können schlechte Dinge sein, das können aber auch gute Dinge sein. Und warum sagt er das? Nicht, weil er uns schaden möchte, sondern weil er sagt, in meinem Reich ist alles vorhanden. Wenn ihr noch andere Götter mitbringt, wird es nicht funktionieren. Den Gott der Sorge, den Gott des Selbermachens, den Gott der Vermischung von alten und neuen Bund, der Gott von christlicher Routine, der Gott von Kontrolle und nicht loslassen wollen. Diese Götter können nicht existieren im Reich Gottes. Deine Vorstellung von Gemeinde, auch das kann ein Gott sein, ein Götze sein. So wie ich es mir vorstelle, ihr Lieben, Gottesdienst funktioniert so nicht. Gemeinde funktioniert nicht so. Sagen, ich komme her und es muss so und so und so sein. Und wenn es so und so nicht ist, dann komme ich da nicht her. Oder hier unsere Gemeinde, wir sind hier im Schwarzwald einer der wenigen Gemeinden. Wenn du sagst, hier sind aber die und die, die Sachen nicht cool, das ist Absicht. Ich arbeite hart daran, das ist echt Absicht, weil es darum nicht geht. Es geht darum, dass wir verstehen, wer ist der Oberhirte. Dass wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Und dann folgen wir in sein Reich. Und dann sagt er zu uns auch noch, ich mache euch jetzt nicht nur zu Teilhabern, sondern auch zu Königen, herrscht mit mir. Und es ist so scheißegal, wie die Abläufe der Gemeinde sind, wie die Strukturen sind, wie es ist so egal, ob du stehend betest oder kniend betest, ob wir Englisch oder Deutsch denken, es ist so egal, weil das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken. Amen. Es ist mehr als unser irdisches, menschliches Verständnis. Und deswegen sagt Gott, ihr Lieben, wenn ihr mein Reich erleben wollt, auf dieser Erde schon, dann müssen diese Gedanken raus, umgekehrt, umgedacht werden. Es ist so egal, ob der Stuhl weich ist oder hart. Es ist nett, aber es ist egal. Weil es geht darum, dass Menschen teilhaben und regieren im Reich Gottes. Flo, bist du noch hier irgendwo? Und ich möchte euch einladen, dass wir in der verbleibenden Zeit, ich kann es nicht sehen, ist es 11:45 oder was haben wir? Stimmt das? Wieso ist es noch so früh? Gott ist Herr der Zeit, voll gut. Ich möchte euch einladen, mal einen Schritt zu tun, den wir vielleicht nicht gewohnt sind. Ich möchte euch einladen, dass wir in der Zeit jetzt ins Gebet gehen und sagen, ich möchte wirklich ganz ehrlich sein. Und wir fangen vom Anfang an. Ganz am Anfang heißt es, er ist der Oberhirte und er hat ein Reich. Und dieser Oberhirte lädt dich ein. Und wenn das für dich jetzt der Punkt ist, dann möchte ich für dich beten. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Oberhirten erstmal überhaupt kennenlernen, diesen König, ich möchte mich überhaupt mal mit ihm anfreunden, auf ihn einlassen, dann lass uns jetzt dafür beten. Wenn es du bist, dann kannst du gerne deine Hand heben und sagen, ich bin das, ich möchte dort hinein. Ja, und es ist egal, ob die anderen gucken oder nicht, es ist egal. Und wenn du sagst, das ist für mich heute, ich habe diesem König noch nie wirklich gesagt, ich möchte mit dir gehen. Ja, wisst ihr das noch von früher? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Vielleicht gibt's nicht. Und nein ist eine ganz schlechte Wahl. Es bleibt nur noch eins übrig. Ich will dich nicht drängen, es geht nicht darum. Ich will nur sagen, wir reden hier von einer freundlichen Einladung mit einer radikalen Konsequenz. Nur das rettet uns. Nur das rettet uns. Und wenn du das bist, dann melde dich doch. Sag, ich möchte diesen Hirten kennenlernen. Vielen Dank. Ich möchte mit euch beten. Vielleicht kannst du das in deinem Inneren nachbeten. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte mit in deine Welt hinein. Ich nehme dich als meinen Vater an. Ich möchte dein Kind sein. Und wenn es von Herzen ernst gemeint ist, Römer 10, Vers 10, und wenn du es wirklich auch formulieren kannst, dann passiert es. Und dann beginnt dein Weg, und jetzt möchte ich beten für andere, die da schon drin sind. Wenn du sagst, ich habe noch ganz viel mitgeschleppt von meinem Reich, meinen Vorstellungen, meinen Göttern. Oder ich stelle fest, ich habe neben Gott einfach noch andere Sachen, die sind genauso wichtig oder wichtiger. Ja, und mag es sein die Sorge oder mag es sein irgendwelche Menschen oder Dinge. Und ich bitte euch, die prophetischen Leute, prophetisch heißt, im Auftrag Gottes zu hören jetzt und zu reden. Wenn ihr jetzt Impulse bekommt, was sind denn Götzen hier in diesem Raum? Was sind denn Götzen und Götter in unserer Gemeinschaft hier? Dann bitte ich euch zu hören und dann kommt ihr zu mir und wir werden es beim Namen nennen. Ja, seid ihr dabei? Und wenn ihr möchtet, dann steht mit mir auf und lasst uns wirklich Gott ein Zeichen setzen, sagen, ich möchte heute ein Zeichen setzen. Gottes Botschaft ist das, dass er sagt, dass er über uns verfügt und nicht wir über ihn verfügen. Aber das klingt krass. Was es noch heißt, ist, dass er uns sein Eigentum nennt. Wir sind quasi sein Eigentum, wenn wir mit ihm gehen. Und das klingt nur beängstigend, wenn du ihm nicht vertraust. Das klingt nur beängstigend, wenn du ihn als den schlechten König vor Augen hast. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass wir tatsächlich zu seinem Besitz werden. Und das ist eine ganz andere Richtung. Und ich möchte beten, dass alle, die das nicht verstanden haben oder verstehen wollen, sagen, ich gehöre doch immer noch mir. Du musst keine Angst haben. Wenn du sagst, ich gehöre doch immer noch mir, ich muss doch immer noch auf mich aufpassen, dann ist das menschlich verständlich. Aber Gott sagt, in meinem Reich passe ich auf dich auf. In meinem Reich stille ich deine Bedürfnisse. Du musst das nicht mehr selber tun. Du musst mit mir gehen. Und ich möchte für alle beten, die sagen, ich traue mich nicht, wirklich sein Besitz zu sein. Ich traue mich nicht, loszulassen. Ich bin kontrolliert. Ich halte es zusammen. Ich bin schließlich doch Zweifler. Dann möchte ich heute dich einladen, diesen Gott auf den Altar zu legen. Zu sagen, ich werde diesen Gott heute Morgen da niederlegen, weil der macht mir Schwierigkeiten. Dieser Gott bringt mich immer wieder in Schwierigkeiten mit meinem eigentlichen Gott. Und wenn es du bist, und deswegen machen wir hier keine Massen Dynamik und Veranstaltung, sondern wenn das dein Leben ist, dann bist du interessiert daran, dass dein Leben besser ist als vorher. Amen. Und wenn es dein Gott ist, dann bist du eingeladen, ihn endlich auf den Altar zu legen und zu sagen, Schluss damit, ich werde das jetzt formulieren, ich werde das jetzt ausspucken, ich werde das jetzt durch Taten folgen lassen, ich werde diesen anderen Göttern nicht mehr folgen, ich möchte es nicht.
Ich habe den Eindruck, dass hier einige diesen Götzen der Bequemlichkeit haben, der sagt, Jesus, ich folge dir nach, solange alles gut und easy ist, solange es mir super geht, solange es finanziell passt, solange ich mich wohlfühle. Und die dann da eine Grenze ziehen, wo sie sagen, Gott, hey, wo es rausgeht aus meiner Komfortzone, wo es rausgeht an dem, was für mich angenehm ist und wo es rausgeht aus dem, wo ich sage, das ist gutes Leben. Ne? Weil ich sage, irgendwie finanziell steht es nicht gut. Oder Herausforderung, Beruf, Familie, da setze ich einen Stopp, da gehe ich nicht weiter. Und was sich Jesus wünscht, ist ganz Hingabe. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Es gibt nur schwarz-weiß. In der Welt ist vieles nicht schwarz-weiß. Es gibt viele Graustufen, Abstufungen. Aber in dieser Sache, du stehst entweder unter der Herrschaft Gottes und dann heißt es ganz, mit allen Bereichen. Egal, ob es angenehm ist oder nicht. Oder du stehst unter der Herrschaft der Machten und Gewalten der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und das ist deine Entscheidung. Du musst es auch gar nicht selbst schaffen. Sondern einfach sagen, Jesus, ich will, dass du mich rausnimmst aus dieser Bequemlichkeit, dass ich bereit bin, auch das zu tun, was unangenehm ist, da auch es auszuhalten.
Ja, Gebetsteam, gell? Bewegt euch frei, seid nicht zurückhaltend. Dient Leuten, die irgendwie im Gebet jetzt Hilfe brauchen. Ein Satz noch zur Bequemlichkeit. Wisst ihr, was der Punkt ist, Unbequemlichkeit auszuhalten, wenn du bequem in seiner Nähe geworden bist. Wenn seine Quelle deine Quelle ist, dann kannst du dich in Unbequemlichkeiten befördern, weil du bist gegründet ganz bequem in seiner Gnade, in seiner Nähe. Wenn du ganz nah an seinem Herzen bist, an seinem geheimen Ort, wo ihr zwei ganz dick seid, dann bist du in der Lage, in unbequeme, kalte Regionen zu treten, wenn es nötig ist. Und wer zu viel, zu unbequem mit Gott zusammen ist, der hat auch keinen Bock, in unbequeme Situationen zu geraten, richtig? Wenn du mit Gott nicht bequem genug bist, eng genug bist, dann hast du keine Lust auf Konflikte, auf Konfrontation, auf Land einnehmen, auf eine harte Welt. Du hast keine Lust drauf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bequem in Gott werden, so tief und nah, so erfüllt im Grundbedürfnis. Und dann sind wir in der Lage, schwierige Wege zu gehen. Amen. Es ist nicht der Punkt, die Kälte zu scheuen, sondern es ist Punkt, die Wärme zu lieben. Es ist nicht der Punkt, die Kälte zu scheuen, sondern die Wärme zu lieben. Amen.
Vom Anfang des Gottesdienstes kommt mir immer wieder dieses so Liedzeilen in den Sinn und ich glaube, Gott möchte, dass ich das singe. Er ist derjenige, der Ketten zerreißt und der dieses zerbricht, was unser Leben behindert, was von der Gegenseite vom Feind kommt. Und in allererster Linie ist es seine Liebe, die in unserem Leben wirkt und die uns hindurchträgt, die uns befreit, die uns heilt und die uns weiterbringt. Ich singe jetzt diese Zeilen. Du bist mächtig, keiner ist wie du. Du bist mächtig, Jesus. Du bist mächtig, du hast den Tod besiegt. Du bist mächtig, Jesus. Eiserne Türen zerbrichst du, Ketten zerreißt du. Finsternis flieht vor dir, großer, herrlicher Gott. Du bist mächtig, keiner ist wie du. Du bist mächtig, Jesus. Du bist mächtig, du hast den Tod besiegt. Du bist mächtig, Jesus. Ich wünsche mir, dass ihr das jetzt Gott hinhaltet, diese Ketten, die ihr in euch spürt. Und dass in dem Bewusstsein, wer euch befreit, singe ich das jetzt noch einmal. Du bist mächtig, keiner ist wie du. Du bist mächtig, Jesus. Du bist mächtig, du hast den Tod besiegt. Du bist mächtig, Jesus. Eiserne Türen zerbrichst du, Ketten zerreißt du. Finsternis flieht vor dir, großer, herrlicher Gott.
Ich habe den Eindruck, dass der Geist und der Götze der Menschenfurcht ganz präsent ist in diesem Raum und im Leben von vielen von uns. Und ja, ich denke, hier sind viele Menschen, die darüber nachdenken, wie ihre Aktionen, ihre Taten rüberkommen bei anderen, wie sie wirken, bevor sie etwas tun, während sie etwas tun und auch im Rückblick ganz viel analysieren. Habe ich jetzt damit irgendwie jemanden vor den Kopf gestoßen? War das jetzt peinlich? Kann man das bringen? Was denken die jetzt über mich? Habe ich mich jetzt damit ausgegrenzt? Und ich spreche da definitiv aus Erfahrung. Das ist auch ein Götze, der in meinem Leben noch einen Sitz hat, der das aber nicht haben darf. Und diese Menschenfurcht ist völlig daneben und unangebracht. Woran erkennt man das? Man fürchtet Menschen mehr als Gott in bestimmten Bereichen. Du weißt, du hast einen bestimmten Ruf von Gott. Er hat dich aufgefordert, etwas zu tun, für eine Person zu beten, im Zug oder sonst irgendwo. Und du zögerst und du analysierst, aber vielleicht hat er überhaupt keine Lust darauf und vielleicht möchte er das gar nicht hören und ich darf gar nicht für ihn beten oder vielleicht passiert ja auch nichts und du lässt dich davon eingrenzen. Und ja, oder es gibt auch viele Beispiele, das soll dann ja nicht in den Mittelpunkt gestellt werden. Andere Menschen können niemals dein Kompass sein. Das ist ganz wichtig. Der einzige Kompass, der wirklich etwas taugt, der wirklich ein Kompass ist, ist Gott selbst. Andere Menschen können dir vielleicht etwas aufzeigen, aber orientier dich nicht an anderen Menschen, die sind nicht an Nordpol, ja. Und ich möchte jetzt gerne beten. Ja, Jesus, ich bete jetzt. Ich danke dir, dass ich hier vorne stehen darf und du weißt, in welchem Menschenleben hier noch diese Menschenfurcht präsent ist. Und du bist der Gott, der gesagt hat, ich habe euch keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Selbstbeherrschung und der Besonnenheit, der Kraft. Und in deinem Namen möchte ich es allen hier zusprechen und Leute freisetzen von dieser Menschenfurcht. Wenn du das möchtest, wenn du dich jetzt entscheidest, es loszulassen, dann wird diese Kette der Menschenfurcht jetzt gesprengt im Namen von Jesus. Und der Feind hat keine Chance. Der hat überhaupt keine Chance. Der kann machen, was er will. Wenn du diese Entscheidung triffst und Gott wirken lässt, dann tut er das auch. Er hat es versprochen. Amen.
Ich möchte für die beten, die Mühe haben zu vertrauen, die immer noch Ängste haben. Und Jesus sagt, ich kenne dich, ich weiß deinen Werdegang. Ich habe dich gesehen, wie du abgelehnt worden bist. Ich habe dich gesehen, wie du missbraucht worden bist. Ich habe dich gesehen, wie Vertrauen, wo du vielleicht als Kind hattest, zerstört worden ist. Und all diese Wunden. Und deshalb einerseits, kannst du es nicht aus dir heraus, dieses Vertrauen. Aber Jesus sagte jetzt, ich will auch diese Wunden heilen, diese Ablehnung, diesen Missbrauch, dieses alles, was dich hindert, dich ganz fallen zu lassen. Jesus geht an deine Wurzeln und Jesus tut genau dort etwas freisetzen. Und Jesus sagt, lerne mich kennen, der ich ganz anders bin, der dich nicht enttäuscht, der dich nicht im Regen stehen lässt, der dich nicht irgendwie für eigene Zwecke so missbraucht, sondern ich habe das Beste für dich vor. Und so setze ich dich frei, dass du diesen Lügen nicht mehr glaubst, ich kann es nicht, ich kann nicht glauben, dass du der Lüge nicht mehr glaubst, ich bin halt so und bleib so und es ändert sich nicht. Jesus schenkt dir dieses Urvertrauen, das du aus dir heraus nicht hattest, das du verloren hast. Wenn du dich öffnest, da schenkt er dir dieses, dass du ihn wirklich ganz lieben kannst. Und dass du nicht mehr den Plan B immer haben musst, dich absichern musst, immer noch schauen musst, wie schaffst du es. Jesus will dir ganz neu und tief begegnen. Amen.
Und es gibt einen Unterschied zwischen Buße und einer Umkehr, weil mein Herz getroffen ist und die wirkt der Heilige Geist und auf der anderen Seite Anklage. Und diese Anklage wird niemals echte Veränderung in mir wirken. Und wenn du damit zu tun hast, möchte ich dich ermutigen, einfach nicht der Anklage des Feindes zuzuhören, sondern zu sagen, Jesus, überführe du mich. Und alles, was Anklage bedeutet, das lasse ich los.
Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Genau. Die Leute vom Gebetsteam bieten an, dass ihr Kontakte da lassen könnt, Gebetsanliegen, um in Kontakt zu bleiben. Ja, ihr Lieben, wir brauchen und können keinen anderen Gott mit in dieses Reich schleppen. Es ist nicht nötig, weil Gott ist Gott genug. Amen. Und das Schöne ist, er möchte uns auch zu Königen machen, die mitherrschen. Das sind zwei Punkte, die reichen, um zu sagen, wir brauchen keine anderen Götter mitschleppen. Warum? Weil Gott ist Gott genug. Amen. Und zweitens, er macht uns ja auch zu Königen, die mitherrschen. Das sind zwei Gründe, die sind genügend, um zu sagen, ich kann alles andere loslassen. Alte Geschichten, esoterische Verbindungen, okkulte Verbindungen, menschliche Absicherung, Kontrolle, die zu weit geht. Ich kann das alles loslassen. Warum? Weil Gott ist Gott genug. Amen. Und das darf ein Prozess sein. Wir haben was angestoßen und ich möchte euch einladen zu sagen, da bleibe ich dran. Ja? Ich werde erkennen, dass ich erstmal drauf kommen muss, wen habe ich denn noch mitgeschleppt ins Reich. Und das ist eine Hausaufgabe, die ich uns geben möchte. Schau doch mal, wen hast du mitgeschleppt ins Reich? Und wer muss da dringend wieder raus? Richtig? Und dann dürfen wir einen Prozess der Gnade gehen und einen Prozess der Wahrheit. Wahrheit und Gnade arbeitet immer zusammen. Die Wahrheit deckt auf und die Gnade sagt dir, wir können es loslassen, wir können es wieder gut machen. Die Wahrheit deckt auf und die Gnade deckt es schön zu, macht eine schöne neue Stelle draus. Ihr Lieben, ihr könnt gerne noch bleiben. Wir sind hier erstmal soweit am Ende, ein Doppelpunkt. Ich lade euch ein, auch die Gäste, kommt gerne noch ins Gespräch an die Bar und lasst uns teilhaben an dem Leben, was wir leben. Vielen Dank.